Noch während des Zweiten Weltkrieges hatten die Westmächte USA, Großbritannien und Frankreich gemeinsam mit der Ostmacht Sowjetunion als Verbündete gegen Hitler-Deutschland gekämpft. Aber schon bald nach Ende des Krieges zerfiel dieses Bündnis. Es entstand eine unüberwindbare Feindschaft zwischen der kapitalistischen Demokratie der USA und dem kommunistischen Regime der Sowjetunion und stürzte diese beiden Supermächte in eine fast 50 Jahre anhaltende Zeit des sogenannten Kalten Krieges. Es wurde zwar nicht gegeneinander gekämpft, aber es herrschte auch kein Frieden.
Die Raumfahrt bekam nun in diesem Kalten Krieg eine starke Bedeutung. Und zunächst sah es ganz so aus, als hätten die Sowjets die Nase vorn.
Das sowjetische Pendant zu dem deutschen Raketeningenieur Werner von Braun hieß Sergei Koroljow, das Phantom. Bis zu seinem Tod im Jahr 1966 war er im Westen praktisch unbekannt.
Anfang 1954 baute Koroljow mit seinem Team erste Raketen, die über 100 Kilometer hoch und hunderte Kilometer weit fliegen konnten. Bis 1957 entwickelten sie die R-7-Rakete, den Vorläufer der späteren Sojus-Rakete. Auch heute noch, mehr als 60 Jahre später, werden diese Raketen in leicht abgewandelter Form für Weltraumflüge verwendet.
Die Genialität einer Konstruktion liegt in ihrer Einfachheit. Kompliziert bauen kann jeder.
Damit die Amerikaner von den sowjetischen Raketenexperimenten garantiert nichts mitbekamen, wurde ein Testgelände in der entlegenen kasachischen Steppe gebaut. In Baikonur, auch liebevoll das Sternenstädtchen genannt.
Am 4. Oktober 1957 gelang es Koroljow und seinem Team, den ersten künstlichen Erdsatelliten erfolgreich ins All zu befördern. Sputnik 1. 80 Kilo schwer und etwa so groß wie ein Basketball. In seinem Innern ein Radiosender.
Schon mit einem einfachen Radio konnte man die Pieptöne aus dem Weltraum empfangen. Mit diesem Ereignis hatte das Raumfahrtzeitalter begonnen. Niemand hatte damals damit gerechnet, dass es der rückschrittlichen, von Mangelwirtschaft gebeutelten UdSSR als ersten gelingen würde, einen funktionsfähigen Satelliten in den Weltraum zu bringen. Ganze 92 Tage verblieb Sputnik im All und glitt durch die Erdumlaufbahn, die auch Orbit genannt wird, bis er beim Eintreten in die Erdatmosphäre schließlich verglühte.
Douglas Edwards reporting. Until 2 days ago, that sound had never been heard on this earth. It's a report from man's farthest frontier, the radio signal transmitted by the Soviet Sputnik, the first man-made satellite.
Die Amerikaner trifft diese Errungenschaft des Erzfeindes zutiefst. Sie sind nicht die Ersten im All. Deshalb spricht man auch heute noch vom Sputnik-Schock. Von diesem Moment an wird die Raumfahrt in den USA mit allen Kräften gefördert. Doch schon einen Monat später folgt der nächste Schock.
Am 3. November 1957 starten die Sowjets Sputnik 2. Mit an Bord reist erstmals eine Hündin. Sie trägt den Namen Laika und ist das erste Lebewesen, das ins Weltall geschickt wird. Nur 90 Tage nach dem Sputnik-Start erhalten Werner von Braun und sein Team den Auftrag, einen amerikanischen Satelliten zu entwickeln und in den Weltraum zu befördern. Sie machen sich sofort an die Arbeit. 1958 wird die National Aeronautics and Space Administration, die NASA, gegründet. Mit rund 8000 Mitarbeitern nimmt die Behörde am 1. Oktober ihre Arbeit auf.
Fast 3,5 Jahre nach Laikas Ausflug ins All, der nächste Schock für die Amerikaner. Von Baikonur wird mit dem Vostok 1 Raumschiff der erste Mensch ins Weltall geschickt. Am 12. April 1961 umrundet der Russe Juri Gagarin in 108 Minuten einmal die Erde und kehrt wohlbehalten zurück.
Совершал свой полет с первым человеком-космонавтом Юрием Алексеевичем Гагарином над нашей планетой.
Jetzt sieht es ganz so aus, als wären die Sowjets nicht mehr einzuholen.
Nur 6 Wochen, nachdem Juri Gagarin durchs All geflogen ist, wird John F. Kennedy neuer Präsident der USA. In einer Rede am 25. Mai 1961 macht er eine äußerst optimistische Ankündigung.
I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
Ich glaube, diese Nation sollte sich dem Ziel verschreiben, vor dem Ende dieses Jahrzehnts Menschen auf dem Mond zu landen und sie sicher wieder zurück zur Erde zu bringen.
Wir bei der NASA waren eigentlich Anfänger. Wir hatten gerade einmal einen kurzen 20-minütigen Flug geschafft. Sam Shepard flog 100 Kilometer hoch und landete dann wieder im Ozean. Und jetzt gab uns der Präsident das Ziel vor, zum Mond zu fliegen. Der Sprung von einem 20-Minuten-Hüpfer bis zum Flug zum Mond war etwas Unglaubliches. Die Herausforderung war gewaltig.